HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Spanien hat einen großen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit. Fast 4 Jahrzehnte lang beherrschte Francisco Franco das Land als brutaler Diktator. Unter ihm kam es zu sogenannten Säuberungsaktionen im Land. Politische Gegner wurden verhaftet, gefoltert oder kurzerhand umgebracht. Auch ein breiter Widerstand gegen das Regime konnte keinen Machtwechsel herbeiführen. Erst mit dem Tod Francos endete die Diktatur. Mit der Aufarbeitung seiner Geschichte tut sich Spanien bis heute schwer. Was bleibt von der Ära Franco? Wie findet in Spanien Vergangenheitsbewältigung statt? Und welche Priorität hat das Thema für die junge Politikergeneration heute? Rund 40 Jahre nach Francos Tod gehen unsere Korrespondenten Marc Dugge und Daniel Sulzmann auf Spurensuche.
20. November 1975. Die Nachricht geht durch das ganze Land.
Españoles, Franco ha muerto.
Spanier, Franco ist gestorben.
Getragen von Pathos verkündet Carlos Arias Navarro, der damalige spanische Regierungschef, das Ende einer Ära. Einer Ära des Schreckens, die ihren gewaltsamen Anfang nahm mit der schnarrenden Stimme eines Mannes, von dem es heißt, dass er später, während er eine Tasse Schokolade trank und Kekse aß zum Frühstück, Hinrichtungsurteile unterzeichnete.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Mit dem heutigen Tag ist das Rote Heer in Gefangenschaft und entwaffnet. Die Nationaltruppen haben ihre letzten militärischen Ziele erreicht. Der Krieg ist zu Ende.
Francisco Franco im Jahr 1939. 3 Jahre Bürgerkrieg liegen hinter Spanien. Franco hatte im Juli 1936 geputscht. Franco war mit seinen Truppen von Marokko aus nach Spanien eingerückt.
Hatte die schlecht kommandierten und noch schlechter ausgerüsteten republikanischen Truppen besiegt. Wer in diesen Konflikt geriet, für den reichte wenig zum Sterben. Es ging schnell. Eine andere Meinung, eine Haltung, vielleicht auch ein schönes Grundstück, das schon immer gut in die Familie gepasst hätte. Schulden, alte Rechnungen im Wortsinn, all das reichte, um ermordet zu werden. Schätzungen sprechen von über 130.000 Opfern, alleine durch die frankistischen Truppen.
Doch wie in jedem Bürgerkrieg können sich beide Seiten nicht von Verbrechen freisprechen.
Schnell werden auch immer wieder die rund 7.000 katholischen Priester erwähnt, die von radikalen Gegnern der Kirche ermordet wurden. Keine große Kirche in Spanien, in der nicht bis heute Tafeln hängen für die Priester, die ihr Leben für Gott und das Vaterland gegeben haben. Für die Opfer frankistischer Gewalt gibt es selten Tafeln. Wenn, dann eher in ländlichen Gegenden, in denen seit Jahrzehnten die Sozialisten das Sagen haben, in der Extremadura oder Andalusien. Die Diskussion wird sogar im spanischen Parlament über einen Gedenktag für die Opfer der Franco-Diktatur fortgesetzt. Selbst hier läuft alles in den ausgetretenen Bahnen. Der 18. Juli als Tag des Staatsstreiches soll ein Tag sein, an dem der Frankismus verurteilt wird. Der 18. Juli deshalb, weil das der Tag des Putsches von Franco ist. Am 18. Juli 1936 begann der Bürgerkrieg in Spanien. Natürlich wird der Antrag abgeschmettert mit der Mehrheit der Stimmen der konservativen Partido Popular. Und natürlich prallt hier wieder der übliche Diskurs aufeinander.
In Spanien gab es einen Staatsstreich. Einen Staatsstreich, der einen Bürgerkrieg provozierte, der den Weg freimachte für eine grausame Diktatur, in der es Opfer gab, die es verdienen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.
Die Partido Popular sieht es anders.
El último triunfo del franquismo, señorías, es que sigamos pendientes del franquismo 80 años después del 18 de julio.
Der letzte Triumph des Frankismus wäre es, wenn wir 80 Jahre später immer noch an den Staatsstreich denken würden.
Por eso se oye este refrán, que viva España.
In den 70er Jahren, während anderswo Rockmusik und sexuelle Befreiung gepredigt werden, kurz vor Francos Tod, ist der Diktator durchaus präsent. Tödlich präsent. Im August 1975, als Millionen Touristen sich im Bikini an Spaniens Stränden sonnen, verschärft die Regierung die Antiterrorgesetze und setzt wieder Militärtribunale ein. Diese verhängen noch Ende September Todesurteile. 5 radikale Regimegegner werden hingerichtet. Es gibt einen Sturm der Entrüstung in aller Welt. Einige Todesurteile werden in lange Haftstrafen umgewandelt. Möglich machte das ein Amnestiegesetz, das 1976 verabschiedet wurde und Schritt für Schritt zur Generalamnestie ausgebaut wurde. Das heißt, alle Fälle mutmaßlicher politischer Straftaten vor 1977 wurden ein für alle Mal ad acta gelegt. Die Amnestie galt auch für die andere Seite, für die Täter des Franco-Regimes, die Verantwortlichen für zehntausende Morde während und nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Spätere Versuche, die Täter der Franco-Zeit vor Gericht zu bringen, verliefen erfolglos.
Wir fahren zum Grab von Francisco Franco. Es liegt in der Sierra de Guadarrama, den Bergen rund 30 Kilometer nördlich von Madrid. Die Straße schlängelt sich durch den Wald, die Nebelwolken hängen tief über dem Gebirge. Hier liegt es, das gigantische Denkmal, das sich Franco noch zu Lebzeiten gesetzt hat. Das Valle de los Caídos, das Tal der Gefallenen. In ein Bergtal hat er eine enorme Basilika über 260 Meter tief in einen Fels bauen lassen. Auf dem Felsen selbst thront ein riesiges Kreuz, das größte freistehende Kreuz der Welt. Die Arbeiten für das Denkmal begannen 1940. Unter den Bauarbeitern waren damals auch viele Kriegsgefangene. Es muss eine mörderische Arbeit gewesen sein, denn Maschinen gab es kaum. Viele sollen dabei gestorben sein.
In der Basilika ruhen die Gebeine von rund 30.000 Gefallenen des Bürgerkriegs. Die allermeisten von ihnen gehörten Francos Truppen an. Francos Grab befindet sich unter der Kuppel der Basilika. Foto- und Videoaufnahmen sind hier in der Basilika verboten. Wer die Kirche betreten will, muss seine Gegenstände von einem Scanner durchleuchten lassen, genau wie am Flughafen. Die Kirche zieht aber vor allem Touristen an, etwa Armando und Balbina. Sie sind aus Galizien angereist, zusammen mit ihrem Sohn.
Aber dieser Ort ist ein Teil der spanischen Geschichte. Nur deshalb sind wir hier. Mein Großvater war Republikaner. Er wurde festgenommen und bei einem Fluchtversuch umgebracht. Ich habe meinem Sohn erklärt, wer sein Großvater war und dass der Mann, der ihn getötet hat, Franco war, der hier begraben ist.
Spaniens Ministerpräsident Zapatero rief 2011 eine Expertenkommission ins Leben, die Vorschläge zur Zukunft des Valle de los Caídos machen sollte. Sie empfahl, ein Dokumentationszentrum einzurichten und die Überreste von Franco an einen anderen Ort zu verbringen. Doch kurz darauf gab es Neuwahlen in Spanien. Die konservative Partei von Ministerpräsident Rajoy kam an die Macht. Sie nannte die Vorschläge der Kommission politisch motiviert und legte sie zu den Akten.
Javier Moreno will, dass diese Akten wieder geöffnet werden, dass eine Aufarbeitung beginnt. Er ist Vorsitzender des Vereins Forum für das Gedenken. Auch Morenos Großvater wurde im Spanischen Bürgerkrieg getötet. Eine Antriebskraft für sein Engagement, für seinen Willen, die Franco-Zeit aufzuarbeiten und die Symbole der Vergangenheit endlich einzuordnen. Symbole gibt es noch so viele, vor allem in Madrid.
Wir stehen hier am Nordeingang von Madrid, wo die Autobahn 6 beginnt, die in den Norden Spaniens führt, nach Galizien, Castilla y León und Asturien. Hier steht der Triumphbogen im sehr klassischen Stil. Er erinnert an die Eroberung Madrids durch die frankistischen Truppen. Er ist ein starkes Symbol, denn er steht in der Nähe der Universität, wo es den meisten Widerstand gegen Franco gab.
So gibt es in Madrid etwa einen Plaza de Caudillo, einen Platz des Führers. Die letzten Franco-Statuen wurden vor 10 Jahren demontiert. Aber die Auseinandersetzung mit der Franco-Zeit bleibt ein stacheliges Thema. Wenn es einen Menschen in Spanien gibt, der sich die Aufarbeitung der Franco-Zeit zur Lebensaufgabe gemacht hat, dann er. Auch der Großvater von Emilio wurde in der Franco-Zeit ermordet. Vor 15 Jahren spürte er dessen Grab auf. Neben ihm lagen dort die sterblichen Überreste von 12 weiteren Männern. Seitdem ist er auf der Suche nach Massengräbern in Spanien und organisiert die Exhumierungen. Ohne öffentliche Gelder. Allein mit Hilfe von Spenden. In den Dörfern wühlt er nicht nur den Boden auf, sondern auch viele Emotionen.
Ich erinnere mich an ein Dorf in der Nähe von Burgos, wo wir eine Exhumierung von 4 Personen gemacht haben. Der Bürgermeister war von der konservativen Partei und der Archäologe sagte, es fehle noch ein zusätzliches Sieb, um die Erde zu durchsuchen. Da ist der Bürgermeister losgefahren und hat eines geholt und später mit uns zum Mittag gegessen. Aber es gab auch andere konservative Bürgermeister, die sich hinter unserem Rücken sehr aggressiv verhalten haben. Ich erinnere mich an ein Dorf, in dem ein Bürgermeister den Pfarrer geschlagen hat, weil er eine Gedenkmesse für die dort Erschossenen gegeben hatte. Er hatte den Angehörigen versprochen, ihnen zu helfen. Aber in Wirklichkeit wollte er es nicht.
In manchen Dörfern heiraten die Nachkommen der Opfer bis heute nicht in der Kirche. Sie machen die Kirche verantwortlich als Mittäter. Katholische Pfarrer in Spanien waren damals mächtige Männer. Und Franco und die Kirche, das war eine in vielen Fällen unheilvolle Allianz. Das hat für Verbitterung gesorgt. So werden im kleinen Dorf Madrigal in der Extremadura, ganz nah an der Grenze zu Kastilien, bis heute von den Enkeln der Opfer nur Fotos vor der Kirche gemacht. Geheiratet wird aber außerhalb. Nur die Enkel der Täter heiraten in der Kirche. Kein Wunder, waren doch in der 1000-Seelen-Gemeinde mehr als 100 Leute umgebracht worden. Eben wie in vielen Dörfern Spaniens.
Doch selbst die flotte Jungpolitiker-Generation will über die alten Zeiten am liebsten den Mantel des Schweigens breiten. Zum Beispiel Spaniens neuer politischer Shootingstar Albert Rivera von der liberalen, neu gegründeten Partei Die Bürger. Rivera wurde neulich auf die Franco-Diktatur angesprochen. Er zeigte schon fast Unverständnis. Er wolle keine Debatte über die historische Erinnerung eröffnen. Die Transition, die Übergangszeit der späten 70er Jahre, sei wichtig. Man habe sich in Spanien damals darauf geeinigt, dass es weder Sieger noch Besiegte gebe. Und etwas kryptisch schließt er, wolle, dass die Spanierinnen und Spanier die Geschichte schreiben und sich nicht jedes Rathaus in Spanien dazu versteige, Orden, Straßennamen oder Statuen und Büsten aufzustellen oder wegzunehmen.
Pablo Iglesias, der nicht einmal 40 Jahre alte Chef von Podemos, je nach Sichtweise eine radikal linke oder linksalternative Partei, hatte schon vor 2 Jahren in einer Fernsehdiskussion gesagt:
Wenn man von der Franco-Zeit spricht, sagen viele Leute, Mensch, das ist doch ein Problem, das die Vergangenheit betrifft. Aber heute zum Glück wissen wir, um die Gegenwart zu verstehen, müssen wir die Vergangenheit ebenso verstehen. Und um das 20. Jahrhundert in diesem Land zu verstehen und das gegenwärtige Spanien, muss man den Staatsstreich verstehen und auch den Bürgerkrieg.
Eine Position, die Emilio Silva nur teilen kann. Emilio ist eben auch Teil einer nicht bewältigten Vergangenheit. Emilio Silva kämpft aber auf verlorenem Posten. Ihm haftet eine Traurigkeit an, als wüsste er das. Es ist die Traurigkeit der Verlierer. Und es ist die Traurigkeit derer, die wissen, dass ihnen viele Leute nicht zuhören wollen. Vielleicht auch, weil ihre Geschichten selbst so traurig sind, so trostlos.
Mucha gente no sabe que otra opción hay. Viele Menschen wissen nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Wortwörtlich ist das hier ein Land von Ignoranten. Die große Macht in Spanien ist die Ignoranz. Der spanische Staat hat während der letzten 40 Jahre nichts als Ignoranz hervorgebracht.
Vielleicht ist die Vergangenheitsbewältigung aber auch zu schmerzhaft. Es war ja ein Bürgerkrieg, Nachbarn gegen Nachbarn. Bruder gegen Bruder, Kain gegen Abel und Abel gegen Kain.
Spanien und damit auch seine Menschen haben sich in vielen Fällen für einen unpolitischen Kurs entschieden. Vielleicht auch einen, der am Strand nicht stört. Einen, für den es zum Beispiel wichtig ist, dass an der gesamten Playa de Palma jetzt WLAN-Empfang möglich ist.
Der Generationswechsel vor den Wahlen in diesem Jahr ist augenfällig. Albert Rivera von Ciudadanos, den Bürgern, ist gerade mal 36 Jahre alt. Pablo Iglesias 37. Pedro Sánchez von den Sozialisten, immer noch bei weitem die größte Oppositionspartei, 43. Die meisten Vertreter der jungen Politikergeneration waren also noch nicht mal geboren, als Franco starb.
Spaniens Trauma, 40 Jahre nach dem Tod von Diktator Francisco Franco. Das war HR Info, die Reportage, heute von unseren Korrespondenten Marc Dugge und Daniel Sulzmann. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.